Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun den insgesamt 10. Vortrag über die 2 Petrusbriefe. Es ist der 2. Vortrag über den 2. Petrusbrief, bei dem wir nun angekommen sind mit Gottes Hilfe. Und wir lesen 2. Petrus 2, die Verse 1 bis 11. Und ich habe die Überschrift gegeben für heute Morgen: Der Herr weiß, die Frommen zu erretten. Der Herr weiß, die Frommen zu erretten. 2. Petrusbrief ab Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Wörtlich heißt es ja auszusaugen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen, wörtlich steht hier, hat sie in die Gruben oder Löcher der Finsternis in den Tartaros gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht aufbewahrt werden. Und hat die alte oder die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen als 8. als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr weiß die Frommen, aus der Versuchung heraus zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie dann zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wo doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen. Soweit aus dem Wort Gottes. Wir wollen uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, bewahre uns vor den Irrlehren, vor den falschen Lehren und lass auch diesen Morgen dazu dienen, dass wir Unterscheidungskriterien gewinnen, um bewahrt zu sein vor der Verführung. Herr, stärke uns auch durch dein Wort, denn es ist immer wieder das Evangelium, das hindurchleuchtet, auch zwischen den Warnungen, und leite uns jetzt durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. In Vers 1 haben wir gelesen, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer. Wörtlich steht hier Lügenpropheten und Lügenlehrer. Es waren, das bezieht sich hier auf den alten Bund zunächst einmal, und es werden sein, es bezieht sich auf den neuen Bund, aber man darf das nicht so auseinanderhalten, sondern es soll einfach gesagt werden, falsche Propheten und falsche Lehrer, das hängt miteinander zusammen. Das gab es in alter Zeit, in neuer Zeit, es gibt es immer, wo auch das Echte verkündet wird. Da schleicht sich auch der Teufel ein und versucht, Menschen vom rettenden Weg der Gnade abzuziehen und auf den breiten Weg der Verdammnis herüberzureisen. Das geschieht oft gar nicht so offensichtlich und gewaltsam, sondern meistens schleichend und tückisch, heimtückisch geradezu, denn wir hören auch, dass sie sich einschleichen, die heimlich verderbliche Irrlehren einführen, kann man hier auch einsetzen. Und Ja, zu den falschen Propheten und falschen Lehrern deshalb einige Kennzeichen vorneweg. Es ist oftmals die Mehrheit derer, die sich Propheten nennen. Im Alten Testament gibt es Beispiele von den Baalspropheten und Baalspriestern. Das waren Hunderte oder vielleicht sogar Tausende. Und Elia war als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. 1. Könige 18 kommt es dann zum Gottesurteil auf dem Gebirge Karmel. Und da spricht Gott durch Feuer, während die falschen Propheten und Priester ihre Götzen nicht wirklich zum bewegen können, einzugreifen, sondern Gott allein erweist sich als der Herr. Und diese falschen Propheten und Priester, sie mussten ausgerottet werden aus dem Volk. Ein hartes Urteil. Und auch hier ist immer wieder vom Gericht die Rede über solche falschen Propheten und Priester. Ein weiteres Kennzeichen von Lügenpropheten ist, dass sie den Mächtigen nach dem Mund reden. Ein klassisches Beispiel finden wir etwa im 1. Könige-Buch, Kapitel 22. Eine vielleicht nicht so bekannte Begebenheit. Da ist ein Prophet, der einzig echte Prophet ist hier Micha ben Jimla. Und es war eine Situation, wo Krieg war zwischen Syrien und Israel, was auch in unserer Zeit nicht auszuschließen ist, was auch wieder kommt und auch schon war in den letzten Jahrzehnten. Und dann haben die Könige von Israel und Juda ihre Propheten befragt. Es waren 400 Mann ungefähr, heißt es hier in 1. Könige 22, Vers 6. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und sagte zu ihnen: Soll ich nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sagten: Zieh hinauf und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Es waren sich alle einig, die 400. Und sie wussten, es gefällt ihm, ja, er will ja nicht gebremst sein, er will ja hier Sieg erringen. Und so gab es auch genauso, als der Untergang Israels anstand durch die babylonische Armee, beziehungsweise Judas, ja, gab es ja auch viele, die gesagt haben, ja, wir werden gewinnen und nicht übergeben das Land. Und da ist Jeremia aufgetreten, hat gesagt, ihr werdet keine Chance haben, der Herr hat euch in die Hand gegeben, gebt euch lieber kampflos auf, dann wird es kein Blutvergießen geben. Und so auch hier, sie sagen, zieh hinauf, der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Aber interessant, dass dann Josaphat, der König von Juda, sagt, ist hier kein Prophet des Herrn, Jahwe, mehr, dass wir ihn befragen könnten. Es waren also alle schon Lügenpropheten am Hof. Und dann sagte der König von Israel zu Josaphat, der König von Israel, es waren ja diese zwei Könige damals, war ja Reichsteilung, nicht? Der sagte dann zu ihm, es ist noch ein Mann da, Micha, der Sohn Jimlas, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Also, er will immer Gutes hören. Das ist auch, wenn Leute zum Wahrsager gehen, zur Wahrsagerin, sie wollen da nur Gutes hören. Aber wehe, wenn was Böses kommt. Und die Bibel warnt überhaupt davor, solche Dinge zu machen, zu Wahrsagern, zu finsteren Gestalten zu gehen. Es gibt Propheten im Auftrag Gottes des Herrn. Es gibt aber auch Wahrsager, die von Satan inspiriert sind. Und wir sollen da ganz genau prüfen und unterscheiden. Und ich werde noch weitere Kennzeichen nennen, um auch hier die Geister zu unterscheiden. Naja, und dann dieser Micha ben Jimla wird dann schließlich auch geholt. Ich mache es jetzt, kann ich das ganze Kapitel lesen. Und in Vers 13 lesen wir, der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sagte zu ihm, sieh, die Worte der Propheten sind einstimmig, gut für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie ihr Wort und rede Gutes. Und dann sagt Micha, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was der Herr mir sagen wird. Und dann fragt ihn der König, sollen wir in den Kampf ziehen? Und zunächst befolgt er diesen Befehl und sagt, Gutes voraus, ja, so wie alle gesagt haben, zieh hin. Aber dann heißt es, der König sagte zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagst im Namen des Herrn. Also so eine gewisse Ahnung, so eine gewisse Gottesfurcht war bei diesem König Josaphat doch noch da. Und dann sagte Micha ben Jimla, und das ist jetzt echte Prophetie, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagte, diese haben keinen Herrn, jeder kehre wieder heim in Frieden. Das ist das, was Gott ihm gegeben hat und was stimmt. Und da sagte der König von Israel zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Und dann geht die Prophetie weiter. Micha sagte: Darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze himmlische Heer zu seiner Rechten und Linken neben ihm stehen. Und der Herr sagte: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies und der andere das. Da trat ein Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sagte: Ich will ihn betören. Der Herr sagte zu ihm: Womit? Er sagte: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sagte: Du sollst ihn betören und sollst es auch ausrichten, geh aus und tu es. Und nun sieh, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gegeben, 400 Mann. Und der Herr hat Unheil über dich geredet. Ja, und die Reaktion ist: Nicht diese falschen Propheten beleidigt, jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht. Brutalität, Aggressivität. Und das ist auch bei Sektenführern so und Irrlehrern, wenn man sie bloßstellt, dann werden sie sehr aggressiv. Ich habe euch gestern einen Brief gezeigt von jemandem, der auch in einer Sekte jetzt gelandet ist, mit welchen bösen Worten und Verleumdungen solche Leute dann agieren, die man früher für Brüder gehalten hatte, die dann aber abgefallen sind und einen anderen Geist bekommen haben, einen Lügengeist. Und der zeigt sich auch durch Aggression dann. Nicht mehr durch die Liebe Christi, die mit der Wahrheit verbunden ist, sondern es ist dann Hass, Verleumdung und Böses. Und dann die Reaktion: Da trat Zedekia, der Sohn Kenaanas, herzu, schlug Micha auf die Backe und sagte: Wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Und da schenkt der Herr dem Micha die Prophetie: Sieh, du wirst es sehen an dem Tag, wenn du von einer Kammer in die andere gehen wirst, um dich zu verkriechen. Genau das ist dann eingetroffen. Ja. Ja, also die Mehrheit hat nicht immer recht. Und das gilt gerade in geistlichen Dingen. Deshalb kann in der Gemeinde auch nicht wie in der Welt Demokratie das Prinzip sein, sondern die Ältestenschaft, das Ältestenprinzip. Nicht die Mehrheit hat unbedingt recht. Ich kann auch mal recht haben, ja, das schließe ich ja nicht aus. Aber in geistlichen Dingen muss man prüfen, welche Brüder vom Geist Gottes wirklich geleitet sind, welche sich treu an das Wort halten, und welche dann auch geeignet sind, eine Gemeinde in der völligen Abhängigkeit von Jesus zu leiten. Falsche Propheten sind solche, die der Mehrheit nach dem Mund reden. Und es war interessant, dass, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der jetzige Bundespräsident vorher anders geredet hat als nach seiner Wahl, wo er dann sich anpassen musste. Genauso beim Papst, obwohl ich das Papsttum allgemein ablehne und nicht als Biblist sehe, aber bevor er Papst wurde, hat er sich noch eher gegen die interreligiöse Ökumene gewendet, als nachher, wo er sie jetzt selber mitmacht. Also man muss mit den Wölfen dann offensichtlich mitheulen, wenn man gewisse Positionen erringen will. Und es ist schlimm, darf ich das auch sagen, es gibt manche Pfarrer, die hatten eine gute Position, bis sie Dekan wurden. Und dann mussten sie viele Kompromisse schließen. Und es ist nicht immer eine Gefahr, wenn jemand aufsteigen will und nach irdischer Karriere sucht, dass man dann biblische Überzeugungen preisgibt oder vermischt mit unbiblischen Dingen. Wer ist heute noch wirklich konsequent und dient dem Herrn allein, ohne Rücksicht auf den Zeitgeist und auf den Einfluss der Mächtigen, hinter denen oftmals, nicht bei allen, aber bei vielen, auch freimaurerische Mächte stehen, die von Satan gesteuert sind. Lügenpropheten reden den Mächtigen nach dem Mund. Sie misshandeln die echten Propheten, grenzen sie aus, verleumden sie, versuchen sie zu stigmatisieren als Fundamentalisten. Ein Lügengeist ist in ihnen, wie wir gerade gehört haben. Deshalb war das ein wichtiges Kapitel 1. Könige 22, weil da einiges an Wahrheit uns deutlich wird. Und ich könnte noch viel weiteres sagen. Falsche Propheten und falsche Lehrer, auch heutzutage, sie relativieren Gottes Wort durch Bibelkritik. Sie bestreiten das Zentrum der Bibel, den Kreuzestod, die Auferstehung Jesu in wirklicher Form, in völliger erlösender Weise. Es wird gleich noch kommen. Sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas weg, was heilsnotwendig ist, und setzen ihre eigenen Lehren darüber. Man kann sagen, dass sämtliche Begründer von Sekten und Ideologien falsche Propheten waren oder sind. Es gibt heute mehr denn je davon. Ständig kommen neue Personen, die eine Gefolgschaft um sich scharen und sagen, Was er bisher geglaubt hat aufgrund der Bibel, es war nicht ausreichend, ihr müsst noch mehr tun oder ihr müsst da was abstreichen und ihr könnt das nicht mehr so eng sehen. Ja, irgendwas wird den Leuten dann übergestülpt. Sämtliche Sektenbücher sind inspiriert von falschen Geistern, ob es das Buch Mormon ist, die Wachturm-Interpretation, Wissenschaft und Gesundheit der christlichen Wissenschaft, die Mao-Bibel, Hitlers Mein Kampf und was man jetzt alles nennen könnte aus den Religionen und Ideologien, auch der Koran soll hier nicht fehlen, ist auch inspiriert in einer Höhle, in einem Trancezustand, muss man wissen, ja, bei Mohammed, wo dann diese Geistesmächte auf ihn eingewirkt haben. Ja, und nur eine Stelle, ich könnte jetzt viele Stellen nennen zu dieser Frage, ich habe auch vieles in meinen Büchern darüber geschrieben, über falsche Propheten und Irrlehren, liegen ganze Reihen aus über diese Themen, weil wir einfach gewarnt sein müssen, auch vor vielen Dingen heute. Aber wichtiger ist, dass wir die gute Grundlage kennen, das Wort Gottes. Von daher können wir alles prüfen, wenn wir im Wort Gottes zu Hause sind, in der Bibel, dann sind wir gewappnet im geistlichen Kampf. Und natürlich auch im Gebet, im Glauben, alles was in Epheser 6 beschrieben ist. Und in Matthäus 7, eine Stelle noch dazu aus dem Neuen Testament, da müssen wir auch weiterkommen, aber da steht über die falschen Propheten Folgendes, was auch sehr grundlegend ist, was der Herr Jesus in der Bergpredigt uns hier warnend mitgibt. Er sagt, Matthäus 7, Vers 15, folgende: Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. So kann man es auch beschreiben, was auch in Korintherbriefen steht. Aber wir haben ein Erkennungskennzeichen. Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie gesagt, wenn man dem Wolf auf den Schwanz tritt, auch wenn er sich als Schaf verkleidet hat, dann wird er aggressiv, dann lässt er die Maske fallen. Ja, dann verleumden sie uns, bekämpfen uns mit wüsten Worten. Manchmal kann es eine Zeit dauern, bis das geschieht, aber irgendwann offenbart sich das. Und auch ein Geist der Unzucht, der Lüge und alles, das wird noch weiter jetzt ausgeführt, gleich im 2. Petrus 2. Aber bleiben wir erstmal noch in Matthäus 7. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt böse Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist also das Gericht über diese Personen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, gerade bei der heutigen pseudocharismatischen Welle, auch sehr wichtig. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, nicht nur Herr, sondern richtig ekstatisch, Herr, 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 ja, Halleluja und so. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan, Zeichen und Wunderevangelisation, was heute alles läuft? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Wo eine Veranstaltung gemacht wird, von falschen Geistern inspiriert, da ist es nicht vom Herrn, sondern vom Satan. Wie können wir das unterscheiden? Ein heikles Thema. Nun, ich verurteile nicht ganze Bewegungen als solche unbedingt, aber gewisse Phänomene, die da geschehen, und daran können wir die Geister prüfen. Zum Beispiel, wenn die Leute nach hinten auf den Rücken fallen, erfüllt sich Jesaja 28, Vers 13. Sie reden Saflazaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie gefangen, verstrickt werden und rücklings fallen. Ist ein Zeichen des Gerichts über falsche Priester und Propheten. Jesaja 28, 13. Eli fällt auf den Rücken, als er die Gerichtsbotschaft bekommt, auch ein Zeichen des Gerichts. Die Soldaten, die den Herrn Jesus gefangen nehmen sollen, sie werden erstmal umgeworfen von, ja, aber es ist die Macht des Herrn, es wird gezeigt da, dass er selber souverän Herr der Lage bleibt und sich selber gefangen nehmen lässt, aber doch ein Zeichen des Gerichts, auch hier, ja, sind ja seine Feinde, keine, die sich bekehrt hätten. Also immer dieses Umfallen nach hinten, und das ist eine geistliche Wahrheit, dass da die Blöße aufgedeckt wird. Wenn der Priester die Stufen des Altars hochging, musste sein Gewand so lang sein, dass ja nichts aufgedeckt wurde vor dem Altar des Herrn. Und wer auf den Rücken fällt, da wird geistlich gesehen, symbolisch, die Blöße aufgedeckt, Unreinheit. Und das ist immer ein Zeichen des Gerichts, wenn die Leute dann auf dem Rücken liegen und dann ekstatische Laute plappern, nicht mehr Herr über sich sind, in einem hypnotischen Zustand verweilen. Und wirkliche Zungenrede ist Sprachenrede, eine Fremdsprache, die man nicht gelernt hat, aber kein ekstatisches Gestammel. Das gibt es nur bei den Heiden. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Also ein wichtiges Kennzeichen, um die Geister zu unterscheiden. Lasst euch nicht in hypnotische Zustände bringen mit irgendwelchen Gestammel, was keine wirkliche Sprache ist, sondern ein Geplapper wie bei den Heiden. Ich habe viele gefragt, die aus der Pfingstbewegung raus sind, was habt ihr denn da geredet? Ja, es war irgend so ein Geplapper, es war keine Sprache, haben die meisten mir dann bestätigt. Dann habe ich gesagt, ja, dann war es auch nicht vom Herrn. Zungenrede in biblischer Sicht ist Sprachenrede, wie an Pfingsten wirkliche existierende Sprachen, die auf übernatürliche Weise geschenkt werden und nichts anderes. Keine sinnlosen Laute, sonst könnte es auch nicht übersetzt werden. Nicht? Muss ja übersetzt oder erklärt werden. Ja, soweit nur dazu. Ein heikles und wichtiges Thema, gerade in der Endzeit, weil der Herr sagt auch voraus, dass am Schluss viele falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, sodass sogar die Auserwählten verführt werden, wenn es möglich wäre beim Herrn. Matthäus 24, Vers 24. Nicht nur falsche Propheten, sogar falsche Christus, noch eine Stufe schlimmer, die sich auf eine Stufe mit dem Herrn Jesus Christus stellen. Ja, jetzt sind wir aber immer noch in Vers 1. Entschuldigt bitte, ich weiß schon, warum ich bis Vers 11 heute Morgen begrenzt habe. Wir haben ja dieses Kapitel 2 geteilt, weil es so umfassend ist. Also, Lügenlehrer, genauso wie Lügenpropheten, führen falsche Lehren ein, verschieben den Schwerpunkt von Jesu Wunden auf eine ungeistliche Zeichen- und Wundersucht. Das größte Wunder sind aber Jesu Wunden. Durch sie sind wir geheilt. Und Gott kann auch heute noch Wunder tun. Aber wir sollen nicht zeichen- und wundersüchtig sein, sondern das in Demut empfangen. Auch Heilung, dann gemäß Jakobus 5, dass man die Ältesten zu sich ruft, seine Sünden bekennt. Und es wird besser werden, der Herr wird ihn aufrichten, den Kranken. Das heißt aber nicht, dass er ihn unter allen Umständen heilen wird. Das steht nicht da. Aber aufrichten und die Sünden werden ihm vergeben. Jakobus 5, biblischer Maßstab für Heilung in der Zeit der Gemeinde. Ja, jetzt also nochmal zu Vers 1. Also falsche Lehre, und was tun die? Die führen heimlich, schleichen sich also ein und führen ein verderbliche Irrlehren. Irrlehren des Verderbens, Sektenlehren, Parteiungen, Häresien steht hier, also sie führen auch zu Spaltungen, wollen die Gemeinde zerstören, indem sie sie verwirren und Leute abziehen, durch Leugnung der Gottheit Jesu zum Beispiel, durch Leugnung des dreieinigen Wesens Gottes etwa auch, durch Leugnung des vollkommenen Sühneopfers Jesu. Deshalb steht hier, sie verleugnen den Herrn. Ein starker Ausdruck steht hier für Herr Despotes, der Herr über unsere Seelen. Sie sagen letztendlich, es gibt auch noch andere Herren, vielleicht auch noch andere Religionen, die auch Wahrheit enthalten. Und schon wenn das behauptet wird, wird der einzig wahre Herr Jesus Christus verleugnet. Jesus allein ist der einzige Weg. Jesus und ist eine Verführung. Sie verleugnen den Herrn, man könnte sagen den einzigen Herrn auch, der sie erkauft hat. Nur einer hat uns erkauft von Sünde, Tod und Teufel. Und das ist unser Herr Jesus Christus. In ihm allein ist das Heil. So bekennen die Apostel vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 4 und 5. Er hat uns erkauft durch sein kostbares, teures Blut. Und nur durch ihn sind wir reingewaschen von unserer Sünde, wenn wir sie ihm bekennen und bringen. Es wird also von den Irrlehrern, die jetzt theologisch gesagt die Christologie verfälscht, die Lehre von Christus, und auch die Soteriologie, die Lehre vom Heil und von der Erlösung. Und wie viele verfälschte Christologien und Soteriologien finden wir heute auch in der Theologie, wo nicht mehr die Bibel der Maßstab ist, sondern irgendwelche philosophischen Systeme, ein Pseudo-Christus, eine Pseudo-Erlösung, die nicht die biblische Erlösung mehr ist. Aber es steht dann hier, sie werden über sich selbst herbeiführen ein baldiges Verderben, ein schnelles Verderben. Wobei Gottes Geduld manchmal auch groß ist, es kommt nicht immer sofort das Gericht, spätestens am jüngsten Tag, aber auch auf Erden kann es schon gerichtet werden. Etwa wenn, sag ich mal, wirkliche Männer Gottes auftreten und sagen, Vorsicht, hier ist Verführung. Und wer die Bibel kennt, der wird dann dankbar sein, auch für solche Warnungen. Aber machen wir uns keine Illusionen. Der Herr sagt, viele werden verführt werden. Gerade am Ende, es werden viele falsche Propheten auftreten und sie werden viele verführen. Nicht wenige, viele. Erleben wir das heute nicht auch? Ich kriege fast jede Post von irgendwelchen anderen Sekten, die mich verführen wollen, seit Jahrzehnten schon. Und es geht auch an andere Geschwister sicherlich, gerade auch an predigende Brüder. Wie oft werden wir eingedeckt mit irgendwelchen Sektenpamphleten? Geht es dir auch so, Reinhold? Dauernd ist irgendwas im Briefkasten, du musst jetzt den Sabbat halten, du darfst nicht an die Dreieinigkeit glauben oder irgendwelche Speisegebote oder was auch immer. Nicht? Und lasst euch nicht hereinlegen. Für uns als neutestamentliche Gemeinde gilt, was im Neuen Testament steht, wir leben nicht im alten Israel, wir führen ja auch keine Tieropfer mehr in einem Tempel durch. Wir müssen also die Bibel auch heilsgeschichtlich sehen und danach handeln. Entschuldigung. Aber viele werden ihnen folgen und dann steht hier in ihren Ausschweifungen. Damit sind natürlich auch Ausschweifungen sexueller Art gemeint. Es gibt manche Sekten heute, da steht im Zentrum eben, dass es letztendlich um Sexualität geht. Ich habe jetzt von einer Sekte gehört, im bayerischen Bereich. Da wird auf der Bühne der Partnertausch gefeiert und solche Dinge. Und eine Frau hat mich angerufen, es war so schrecklich. Ich war in dieser Sekte und mein Mann wurde auf der Bühne mit einer anderen Frau verheiratet und alle haben geklatscht. Solche Dinge gibt es heute schon. Wort und Geist heißt die Sekte. Ja. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Das hat überhaupt nichts mehr mit biblischer Ethik zu tun. Also schlimme Dinge, vielleicht kennt ihr auch die Children of God, die haben ja kultische Prostitution betrieben, um durch Prostitution ihrer Mädchen Leute für die Sekte zu gewinnen. Also es gibt nichts, was es heutzutage nicht gibt. Und da das Fleisch natürlich, das sich dann geistlich tarnt, aber nichts mit dem Geist Gottes zu tun hat. Entschuldigung, wenn ich euch solche Beispiele hier nennen musste. Alles das gibt es heute, natürlich auch bei den Jugendreligionen, im Hinduismus und überall. Das ist ja gang und gäbe, wo die Dämonen dann offenes Spiel auch haben, dass dann da alle möglichen sexuellen Abartigkeiten praktiziert werden. Aber wie sieht es denn heute aus in den Kirchen? Entschuldigung, wenn ich das auch sage. Wie ist es, wenn die Homo-Ehe im Pfarrhaus toleriert wird? Viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Auch in den Freikirchen wird es zeitverschoben kommen. Jetzt haben sie schon die Frauenordination eingeführt. Und da werden auch bald die Homo-Ehe wird auch kommen. Jetzt ist schon ein neuer Präses in Gnadau und Allianz, der ja sagt ja schon, wir können auch bei der Abtreibungsberatung mitmachen, obwohl früher die Allianz da noch ein Bollwerk dagegen war. Aber jetzt, wir wollen es ja nicht den anderen überlassen, also beraten wir auch, auch wenn wir dann Scheine ausstellen müssen zur Abtreibung. Es war also ein weiterer Dammbruch durch den neuen Präses Gnadauer Verbandes und der Evangelischen Allianz. Gleichzeitig in Personalunion. Die Ämter werden ja immer mehr zusammengefasst. In wenigen Personen fällt es euch auch auf. Ja, und das wird eben viele verführen. Das heißt ja, wenn die führenden Leute das machen, auch bei den Politikern sowieso Ehebruch gang und gäbe, was sollen dann die jungen Leute heute noch lernen in unserer Gesellschaft? Viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Aber um ihretwillen, das ist das Schlimme, wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Die Leute werden spotten. Guck mal, das wollen Christen sein. Guck mal, wie es bei Kirchen zugeht. Nicht? Schlimmer als in der Welt zum Teil. Ist ja nicht traurig. Natürlich ist es nicht überall so schlimm. Es gibt noch viele treue Diener Gottes, auch in Kirchen und Freikirchen, auch in unabhängigen Gemeinden, die ja die schnellst wachsende Bewegung sind. Gerade aus diesen Gründen. Aber trotzdem, wir werden ja alle in einen Topf geworfen, von der Welt her gesehen, nicht? Da ist eine Kirche und da laufen solche Dinge. Man kann nur beten, Herr, schenk noch Umkehr oder hole die heraus, die treu sind, dass sie nicht mitgerissen werden auf diesem Weg des Verderbens. Entschuldigung, sind wir noch, immer noch bei Vers 1 und wir haben fast die meiste Zeit schon rum. Tja. Vers 2, wir sind doch schon in Vers 2. Aber deshalb möchte ich jetzt etwas schneller machen. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Da steht wörtlich aussaugen, Blutsauger. Da geht es um das Geld der lieben Schäfchen. Sie werden so richtig zur Kasse gebeten. Das ist ja sprichwörtlich in manchen, nicht in allen amerikanischen Fernsehsendungen, so solche christlichen Fernsehprogramme und auch bei vielen Predigern, da ist die Kollektenpredigt der längste Teil der Predigt. Nicht? Und da merkt man schon, da ist ein falscher Geist. Nicht? Nachher könnt ihr Fragen stellen, jetzt haben wir noch Aufnahme, aber da ist ein falscher Geist, wenn es nur noch um das Geld der Schäfin geht. Ich will mich nicht rühmen, aber wie oft habe ich jetzt schon euch hier zur Kasse gebeten in der Predigt? Gut, die Bücher ist dann was anderes, da habt ihr auch was davon. Aber wenn ihr sagen würdet, ihr müsst kräftig spenden, ja, dass ich mir ein Flugzeug leisten kann, so sagen sie es natürlich nicht. Ja. Ja, aber das machen sie dann. Man weiß das von einigen solcher Prediger. Es gibt einen Fall von einem pseudocharismatischen Wunderheiler, der macht es so, der sagt dann, ihr gebt mir ein Kuvert, dann tut er eure Gebetsanliegen rein, eure Wehwehchens, dass man dann für beten, tut auch kräftig Geldscheine rein, umso mehr werden wir dann beten. Und es gab aber Zeugen, was dann gemacht wurde mit diesen Kuverts, die wurden geöffnet, jetzt ratet mal, wie es weiterging, da stand ein großer Papierkorb, da kam das Geld rein, nee, die Gebetskärtchen kamen im Papierkorb und die Scheine in die Tasche, nicht? Und damit ist man dann abgeflogen mit dem Privatjet. Ich sage jetzt keine Namen, also bitte, es wird aufgenommen, das hat ihr jetzt gesagt. Und das führt auch wiederum Spott über die Gemeinde herbei. Das ist schlimm, es ist endzeitlich, solche Dinge. Sie werden aus Habsucht euch mit erdichteten Worten auszusaugen suchen. Und wer sich noch ein gesundes Denken bewahrt hat und auch geistlich gegründet ist, der wird nicht drauf hereinfallen. Aber merkt, es gibt so viele Halbbekehrte. Und die auch Nöte haben und gesund werden wollen, ist ihnen das Wichtigste. Nicht das Geistliche, sondern das Körperliche. Und solche Leute fahren dann sehr schnell auf sowas ab. Ich denke, die wirklich wiedergeborenen Christen, die sind da besser geschützt. Aber diese Halbbekehrten, nicht? Das ist das Problem. Und mit denen wird dann Geld gemacht. Aber hier steht, das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht. Und dann bringt der Herr hier drei Beispiele für Gericht. Drei Beispiele. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Das Wetter ist ja heute auch nicht so schön draußen. Drei Beispiele für Gericht. Das erste ist das Gericht über die ungehorsamen Engel. Wir wissen ja, dass ein Teil der Engelwelt auch sein wollte wie Gott, sich erhoben hat in das Göttliche hinein, unter Leitung Luzifers, des Lichtengels. Er war ein glänzender Cherub im Garten Gottes und wollte selber wie Gott sein und hat einen Teil der Engel, man vermutet vielleicht ein Drittel, aus der Offenbarung geht es hervor, mit sich gerissen. Der dritte Teil der Sterne heißt es da, in Offenbarung 12, glaube ich. Und da haben die Engel schon vor der Erschaffung des Menschen gesündigt. Es muss schon gefallene Engel, also Dämonen, gegeben haben vor dem Sündenfall. Warum? Ist ganz einfach. Nun, weil eben Satan schon in Gestalt der Schlange auf Eva und dann auch auf Adam praktisch zuging. Also es muss schon Dämonen gegeben haben, bevor der Mensch geschaffen war. Und da deutet gerade auch 2. Petrus 2 hin und auch der Judasbrief. Das sind Stellen, die über einen Engelfall in vorgeschichtlicher Zeit berichten. Es gibt auch Stellen bei den Propheten Hesekiel und ich glaube Jeremia ist es, wo vom König von Tyros und noch von einem König die Rede ist, von Babel, ja, die auch hier als Typoi, als Beispielkönige gebraucht werden, um gleichzeitig auch den Sündenfall der Engel unter Leitung zu Luzifers zu beschreiben. Ich kann aus Zeitgründen diese Stellen jetzt nicht lesen, bei Hesekiel jedenfalls eine wichtige Stelle und ich glaube auch bei Jeremia oder Jesaja. Ich habe jetzt nicht alle Stellen mir notiert, entschuldigt, aber es wäre auch sonst zu lang. Aber eine Stelle möchte ich noch lesen, eines Engelfalls, als es schon Menschen gab, da gab es auch nochmal einen Sündenfall, also ein Sündigen der Engel. Und das wird sich wahrscheinlich auch auf diese Stelle ganz besonders beziehen. Und das sind dämonische Engel, also Dämonen, solche Engel, die böse geworden sind, die sich von Gott losgesagt haben. Und die werden beschrieben, was die hier gesündigt haben. Das wird beschrieben in 1. Mose 6. Als aber die Menschen auf Erden sich zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, und damit sind jetzt diese gefallenen Engel gemeint, das ist ziemlich eindeutig, es gibt hier verschiedene Deutungen, aber ich sehe das so ziemlich klar hier. Da sahen die Söhne Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie schön sie waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sagte der Herr, mein Geist soll sich nicht für immer mit dem Menschen mühen, denn er ist Fleisch, seine Lebenszeit sei 120 Jahre. Zu der Zeit waren die Riesen auf Erden, auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden von alters her, berühmte Männer. Aber als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sagte, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, von der Erde vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und dann kommt ja die Sintflut über die ganze Erde. Nur Noah mit 7 weiteren Familienangehörigen überlebt und natürlich mit den Tieren in der Arche. Und so hat Gott die frühere Welt nicht verschont, sondern allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, bewahrt. Ja, er hat ihnen auch die Umkehr noch gepredigt, hat aber wohl nicht alle Menschen erreicht. Deshalb hier diese Ausnahmesituation, dass Christus nach seiner Kreuzigung hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und der Noah-Generation noch einmal die Umkehr gepredigt hat, das Evangelium verkündigt hat, was wir im 1. Petrusjahr in Kapitel 3 und 4 gehört haben. Und dieser Engelfall war ja schon vorher, aber die Engel haben dann weiter gesündigt, indem sie sich mit Männerleibern verbunden haben und die dann sich mit Frauenleibern vereinigt haben. Diese Männer waren also dämonisch besessen mit Dämonen und die haben dann zusammen diese Riesen der Vorzeit gezeugt. Und dadurch, dass solche Mischwesen da waren, also was heißt, es waren schon Menschen, aber von dämonischen besetzten Männern gezeugt, ein dämonisch infiziertes Geschlecht, deshalb war die Bosheit so groß geworden, dass der Herr sagte, es ist Schluss damit, die sollen ausgetilgt werden. Das war das erste Gericht und eine Warnung für alle falschen Propheten und falschen Lehrer. Und das zweite Beispiel, es gibt ja viele weitere Gerichte, aber das zweite Beispiel hier ist, dass Gott die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht hat und zum Untergang verurteilt. Und er hat damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die Herr nachkommen würden. Ja, von Sodom und Gomorra stieg die Sünde bis zum Himmel. Es war ja in der ehemals fruchtbaren Jordanebene, da wo heute das Tote Meer ist. Wer von euch war da schon mal? Ja. Heute eine Salzwüste, tot, auch bis hin zum Wasser. Kein einziger Fisch lebt darin. Es ist eine richtige Salzlauge. Auch wenn man reingeht, muss man sehr aufpassen, dass man sich die Augen nicht verätzt. Ja. Aber es ist sehr gesund für die Haut und die Bronchien. Aber das war früher eine fruchtbare Ebene, was sich daran zeigt, dass als die Hirten von Abraham und Lot immer Streit hatten, Abraham sagt, geh du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Lot durfte sich aussuchen, wo er hingeht. Und Lot war nicht so ein glaubenssteiger Mann wie Abraham, aber er war auch ein Mann des Glaubens, der hier als gerecht bezeichnet wird. Er war ein bisschen der wankelmütigere Neffe. Nicht? Abraham war der Glaubensvater, durch den die Heilslinie weiterging dann. Und Lot war aber auch gerettet, aber er hat dann sich entschieden für die schönere, Abraham hat ihm die Wahl gelassen, diese fruchtbare Ebene da unten. Er hat es aber nicht ernst genommen oder war ihm nicht so wichtig, dass da so viel Sünde war in Sodom und Gomorra, wo es so richtig warm ist, wo die Leute sehr freizügig sind, auch heute noch, ist die wärmste Gegend, klar, da zieht man sich dann eher aus. Und da kommt es dann zu dieser Freizügigkeit auch sehr stark, gerade in den heißen Ländern ist die Gefahr größer als in den kalten Ländern, jetzt mal rein vom Äußeren her, ist logisch. Und da war die Sünde so schlimm, aber Lot hat sich dafür entschieden. Und Abraham ging in das Gebirge, wo es dann kühler war oben, aber auch nicht so fruchtbar. Heute ist umgekehrt, heute ist im Gebirge fruchtbarer als in der toten Jordansenke weiter unten. Wenn man natürlich weiter hochfährt Richtung See Genezareth, wird es immer fruchtbarer. Das Interessante, das Jordantal ist sehr interessant, auch landschaftlich. diese Unterschiede der Vegetation. Ja, das war also nicht immer so. Das kam dann durch dieses Gericht, wo Gomorra und Sodom zu Schutt und Asche gemacht wurden, untergegangen sind, durch diesen, ja, diese Katastrophe, die Gott geschickt hat. Es hat Feuer und Schwefel geregnet. Und es ist interessant, ich habe mir die Felsen dort angeguckt. Man sieht da richtig, dass eine Katastrophe dort war. Das sind also solche, ich bin kein Geologe, weiß nicht genau, wie es heißt, aber solche Strömungswellen drin in den Felsen. Ja, dass da ein schnelles, kataklysmisches Geschehen war, eine Hitze geschehen, wo die Felsen sich flüssig waren und wieder zusammengefasst wurden. Also es muss wirklich eine große Hitze dort gewesen sein. Und das heißt hier, Feuer und Schwefel hat es geregnet. Man kann es also geologisch, wenn man das aus biblischer Sicht sieht, tatsächlich auch an den Gesteinen ablesen. So wie auch bei Mount St. Helens, dieser Vulkanausbruch, wo man auch an Steine gefunden hat, die Geologen auf Millionen Jahre datiert haben, aber in Wirklichkeit ist innerhalb weniger Wochen alles geschehen. Also eine katastrophische Entstehung von geologischen Veränderungen. Oder wie, ja, ich bin jetzt als Laie, ich bin Theologe, aber so viel verstehe ich auch. Und es ist zum Beispiel gesetzt, den Gottlosen, die hernach kommen würden, schwelgt nicht in diesen Sünden, in diesen Ausschweifungen, bis hin zu Homosexualität und Sodomie, also Verkehr mit Tieren, das kommt ja von diesem Begriff her, Sodom. Alles gibt es heute auch und noch viel schlimmer. Und dann heißt es in Vers 7, Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag wählen lassen durch ihre bösen Werke. Ja, nachher hat es ihm wahrscheinlich leid getan. Er hat gemerkt, wo er gelandet war. Äußere Schönheit dieser Gegend hat ihn mehr beeindruckt als das, was die Leute da treiben. Das hat er dann nachher erst so richtig wahrscheinlich kapiert. Und er war der einzige Fremde in der Stadt, heißt dann ja auch in 1. Mose 18. Ich hätte jetzt gerne das Kapitel gelesen, aber die Zeit erlaubt es jetzt nicht mehr. Lest einmal für euch 19. In 18 ist ja deutlich, wie Abraham bittet, dass die Stadt nicht untergeht, wenn nur 10 Gerechte drin sind, aber noch nicht mal so wenige waren es. Und dann kommen ja diese Engel und retten Lot heraus und sagt, nimm deine Verwandten mit und schaut nicht hinter euch, wenn es anfängt mit dem Gericht. Sie gehorchen außer Lots Frau, die ja dann zur Salzsäule wurde. Und der Lot selber ist, wie gesagt, ein schwankender Charakter. Er möchte ja statt dieser Männer, dieser Engel, ihnen seine Töchter anbieten für die Ausschweifung. Das war sicher auch nicht richtig. Trotzdem wird er als gerecht bezeichnet, weil er noch in der Linie Abrahams ist. Und nachher, seine Töchter selber waren ja so verdorben, dass sie dann, als sie keine Männer mehr hatten, Inzest mit ihrem Vater getrieben haben, im Gebiet der Moabiter. Und das sind dann, also später Moabiter, da wurden dann die Stämme Moab und Ammon, gingen aus diesen Nachkommen hervor, die Israel immer so viel Beschwerde dann gemacht haben, nicht durch diesen Inzest, diese Inzucht. Also wie gesagt, eine schillernde Gestalt ist er Lot, aber doch hier wird er als gerecht bezeichnet, im Kontrast zu den Bewohnern von Sodom und Gomorra, die noch viel, viel verdorbener waren. Er war ein Mann Gottes, wenn auch mit charakterlichen Schwachpunkten, aber doch ein Mann Gottes. Und das ist für uns auch ein gewisser Trost. Wir sind sicherlich auch nicht so ein großer Glaubensheld wie Abraham, der auch seine Schwächen hatte übrigens. Es wird bei keinem der biblischen Gestalten verschwiegen. Nur bei Jesus gibt es keine Sünde, ja, aber bei allen anderen. Und das ist für uns auch ein Trost, dass er auch uns zum Ziele bringen möchte, der Herr, ja, auch David und Mose und wie sie alle heißen. Aber der Herr wird auch uns zum Ziele bringen, auch wenn wir immer noch anfechtbar sind in unserem Fleisch. Aber was für eine Qual auch für uns heute, wenn wir mit ansehen müssen, was heute so läuft in den Massenmedien, was im Internet alles an Müll rüberkommt, was auf den Straßen abläuft bei unseren Jugendlichen. Die lieben sich ja schon offen heute in den Parks und alles Mögliche, was man so als unter Liebe versteht. Ist ja keine wirkliche christliche Liebe. Auch wir müssen quälen lassen unsere Seele Tag zu Tag. Das Einzige ist, wir müssen uns nicht noch freiwillig unguten Dingen aussetzen. Wir können vor manchem die Augen zuschließen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Man kann sich gewisser Weise abschirmen, aber nicht völlig. Ja. Aber einfach beten, Herr, schenk mir auch Kraft, auch unseren Kindern auf den Schulhöfen, die schon mit so viel Verführung konfrontiert werden. Allein schon über die Handys, was die sich alles anschauen, die Kinder in den Schulen. Ja, kann man nur beten, dass sie auch gereinigt werden. Und hier steht in Vers 9, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Hier steht aus, heraus. Ich will das jetzt nicht überdeuten, aber für mich auch ein Hinweis auf eine Entrückung während der Trübsal. Das ist nur kurz in Klammerbemerkung eingefügt. Und auch hier, es gibt es auch an anderer Stelle, wo es um Sendschreiben an Philadelphia ist. Aus, heraus steht hier, also Eck gerettet oder bewahrt, ja, heraus bewahrt. Und auch hier steht, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie dann zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten. Das mit den Begierden haben wir jetzt ja ausführlich gehört, aber jetzt kommt noch ein anderer Aspekt, antiautoritäre Haltung. Auch das eine Welle, die vor allem unsere Kinder heute verderben möchte, dass sie keine gesunde Autorität von Eltern oder auch Glaubensmenschen mehr akzeptieren wollen, sondern nur noch ihre eigene Selbstverwirklichung suchen sollen, ihre eigene Lust, eigene Vergnügen. Auch keine Regierung und Obrigkeit wird mehr anerkannt. Man sieht immer mehr Leute bei Rot über die Ampeln gehen. Ne? Und wir sollen doch da auch Vorbilder sein für die Kinder. Ich bleibe stehen, auch wenn kein Auto ist, aber wenn ich denke, ein Kind sieht mich vielleicht von irgendwo, dann gehe ich bewusst nicht bei Rot drüber. Das sind so einfache Dinge, wo es aber sehr oft am Tag sehr praktisch werden kann. Also wir wollen gute Autorität auch achten. Und hier ist natürlich auch die Autorität Gottes gemeint. Die ganze Atheismuswelle, die heute grassiert, die Abschaffung der Blasphemiegesetze. Man hat jede Autorität über den Haufen geworfen, vor allem in der 68er Revolution mit der Studentenrevolte, inspiriert von der Sozialphilosophie der Frankfurter Schule, Horkheimer, Marcuse, Habermas und Adorno, diese neomarxistischen Denker. Neomarxismus heißt Vermischung aus kommunistisch-sozialistischen Gedanken und freudianisch-psychologischen Menschenbild. Der Mensch muss immer seine Triebe befriedigen, wenn er glücklich sein will. Es gibt keine Enthaltsamkeit mehr, keine Sinnerfüllung im Geistigen wirklich, sondern die Auswirkung ist dann die hemmungslose Triebtheorie. Aber das würde jetzt zu tief führen. Jedenfalls, sie handeln heute danach mehr als damals noch. Es ist heute wie in Sodom und Gomorra. Dann heißt noch, frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wodurch die Engel die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen. Das ist nicht so einfach zu verstehen, aber ich verstehe das so, dass heute auch salopp, ehrfurchtslos über unsichtbare Dinge geredet wird, über die Engelwelt, ja über die Welt Gottes selber. Man hat auch da keine Ehrfurcht mehr, man macht sich irgendwelche Engelchen. So habe ich jetzt nichts dagegen, wenn man das nicht für Spott, also als Spottgegenstand benutzt oder das verniedlicht. Aber hier wird dann auch gelästert über Gott und seine Engel. Und wir sollen die Engel ja nicht jetzt anbeten oder verehren, aber wir sollen sie doch respektieren. Sogar auch die gefallenen Engel. Wir sollen da nicht Satan lächerlich machen. Er ist eine sehr ernstzunehmende Wirklichkeit. Ja. Und wir dürfen den Herrn Jesus bitten, dass er uns davor beschützt. Aber das lächerlich machen, das taugt nichts. Man soll überhaupt keine himmlischen Mächte lästern. Und auch bezüglich der Engelwelt und geistlichen Welt eine gesunde Grenze und Ehrfurcht wahren. Wir als Menschen stehen immer noch unter der ganzen unsichtbaren Welt. Wir haben noch keinen Einblick da rein. Und die das gewaltsam erzwingen wollen durch Wahrsagerei und solche Dinge, die verfallen dämonischen Mächten. Also diese Grenze sollten wir nicht überschreiten. Gottes Wort verwehrt uns das ganz klar. Und so lese ich zum Abschluss auch noch eine Stelle. Wir sind jetzt tatsächlich doch noch in der Zeit durchgekommen. Aus 5. Mose 18. 5. Mose 18 ab Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Völker zu tun, damit nicht jemand unter dir gefunden wird, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder ein Wahrsager, ein Zeichendeuter, einer, der geheime Künste treibt, ein Zauberer, Bannsprecher, Geisterbeschwörer, Hellseher oder der die Toten befragt. Denn jeder, der solches tut, ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt sie der Herr dein Gott vor dir her. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn deinem Gott. Denn diese Völker, die du austreiben wirst, gehorchen den Zeichendeutern und Wahrsagern. Dir aber hat der Herr dein Gott so etwas nicht gestattet. Nein, wir sollen Gott allein ehren. Wir sollen auch Ehrfurcht haben vor den unsichtbaren Mächten und nicht irgendwie mit lockeren Reden über sie herziehen. Und dann werden wir auch in einer gesunden Autoritätshaltung in Ehrfurcht vor Gott leben und wissen um die Realität der unsichtbaren Welt. Gott bitten, dass er uns schützt vor den bösen, gefallenen Engeln, den Dämonen. Und auch dürfen wir bitten, dass er uns seine guten Engel um uns herstellt, wie wir es auch mit den Kindern beten. Und ich denke, so haben wir eine gesunde Haltung auch bezüglich dieser Bereiche. Wenn es übrigens hier heißt, dass die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen, ist es wohl so zu verstehen, dass die guten Engel es nicht wagen, selber die gefallenen Engel bei Gott anzuklagen, sondern sie legen das Urteil Gott hin. So steht es auch im Judasbrief ausführlicher beschrieben. Also zum Beispiel der Erzengel Michael und so weiter, sie kämpfen zwar dann gegen die gefallenen Engel, aber das letzte Gericht und Urteil, das steht alles in der Hand Gottes, des Schöpfers, des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ihm wollen wir alles anbefehlen, auf ihn vertrauen und auf ihn unsere ganze Hoffnung setzen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Allmächtiger Gott, so wollen wir auch am Schluss dieser Predigt dir alle Ehre geben. Alle Autorität ist bei dir. Wir wollen dich bitten, dass du uns beschützt vor den bösen, gefallenen Engeln und dass du umgibst mit deiner guten Engelwelt, dass du uns durch sie auch behütest und bewahrst auf allen Wegen. Ja, du wirst unseren Fuß nicht leiden lassen, so hast du uns verheißen. Und der Hüter Israels schläft nicht. Wir wollen dir auch Israel anbefehlen. Auch sie brauchen noch Errettung, Erkenntnis Jesu Christi als des Messias und dann nimm ihnen die Decke von den Augen her. Du hast so oft schon gesprochen durch Gericht, auch zu Israel und aber auch zu uns, zu den Gläubigen aus den Nationen, beziehungsweise zu den Ungläubigen, aber auch uns Gläubige immer wieder daran erinnert, dass du der wahre Herr bist. Herr, so sei auch heute bei uns, leite uns auf dem schmalen Wege zum Ziel in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.